Der neue Podcast Einschlafen mit Tieren. Ab jetzt in deiner Podcast-App. Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen. Marie Antoinette von Österreich-Lothringen. Marie Antoinette von Österreich-Lothringen kam am 2. November 1755 in Wien zur Welt. Sie starb am 16. Oktober 1793 in Paris. Durch ihre Ehe mit König Ludwig dem 16. war sie vom 10. Mai 1774 bis zum 10. August 1792 Königin von Frankreich und Navarra. Ab dem 4. September 1791 trug sie den Titel Königin der Franzosen. Geboren wurde sie als Erzherzogin Maria Antonia von Österreich, Tochter von Kaiserin Maria Theresia. Am 16. Mai 1770 heiratete sie den Dauphin Ludwig August. Er bestieg 4 Jahre später den französischen Thron. Marie Antoinette war anfangs beliebt. Schon unter dem Ancien Regime traf sie heftige, oft polemische Kritik. Während der Französischen Revolution verlor sie ihre Macht. 9 Monate nach ihrem Ehemann endete ihr Leben auf der Guillotine. Leben. Maria Antonia Josepha Johanna war das 15. Kind der kaiserlichen Familie und zugleich die jüngste Tochter. Ihr Vater, Kaiser Franz I. von Lothringen, lebte von 1708 bis 1765. Ihre Mutter Maria Theresia von Österreich wurde 1717 geboren und starb 1780. Damit gehörte Maria Antonia zum Haus Habsburg. Die Geburt verlief schwer. Einen Tag zuvor erschütterte das große Erdbeben von Lissabon die Welt. Viele deuteten dieses Ereignis als böses Omen für das Kind. Der König und die Königin von Portugal waren ihre Taufpaten. Sie konnten nicht anwesend sein und wurden bei der Taufe von Marias Geschwistern Josef dem II. Und Maria Anna vertreten. Wie alle Mädchen der Familie bekam die Erzherzogin bereits mit 3 Jahren ein Korsett angelegt. Das enge Kleidungsstück machte ihr das Atmen schwer. Sie war lebhaft, oft unruhig und mied gern den Unterricht. Konzentrieren fiel ihr schwer. Trotzdem lernte sie Cembalo und Harfe zu spielen. Ihr Gesangslehrer war der Komponist Christoph Willibald Gluck. Heirat mit dem Dauphin. Um die habsburgischen Besitzungen vor der aggressiven Politik König Friedrich II. Von Preußen zu schützen, leitete Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Riedberg Mitte der 1750er das sogenannte Renversement des Alliances ein. Diese diplomatische Revolution beendete den jahrhundertealten Gegensatz zwischen Habsburg und Frankreich. Beide Mächte schlossen ein Verteidigungsbündnis. Zur Festigung des Bündnisses verband sich das Haus Österreich-Lothringen durch mehrere Eheschließungen mit den Bourbonen. 1760 heiratete Josef II. Isabella von Parma. 1765 folgte Leopold II. Mit Maria Luisa von Spanien. 1768 vermählte sich Maria Carolina mit König Ferdinand von Neapel und Sizilien. 1 Jahr darauf gab Maria Amalia dem Herzog Ferdinand von Parma das Jawort. Gleichzeitig plante der Wiener Hof eine Verbindung der jungen Maria Antonia mit dem französischen Thronfolger Ludwig August, um das nach dem verlorenen 7-jährigen Krieg unpopulär gewordene Bündnis zu sichern. 1769 bat König Ludwig XV. Offiziell um die Hand der Erzherzogin für seinen Enkel. Nach Abschluss des Heiratsvertrags prüfte Maria Theresia die Ausbildung ihrer Tochter und stellte erhebliche Defizite fest. Das Mädchen erhielt daraufhin intensiven Unterricht. Die sittenstrenge Kaiserinwitwe bestand außerdem darauf, dass Maria Antonia bis zur Abreise nach Paris ihr Schlafgemach teilte. Der Französischlehrer lobte Freundlichkeit, Intelligenz und Musikalität seiner Schülerin, hielt sie jedoch für weitgehend ungebildet. Ihre Bequemlichkeit und Leichtfertigkeit erschwerten den Unterricht. Am 19. April 1770 fand in der Wiener Augustinerkirche die Trauung durch Stellvertreter statt. Zwei Tage später nahm die 14-jährige Prinzessin Abschied von Mutter und Geschwistern und brach mit großem Gefolge nach Frankreich auf. Am 7. Mai wechselte sie auf einer Rheininsel vor Straßburg die Seite. Sie wurde von ihrer heimischen Begleitung getrennt, neu eingekleidet und fortan Marie-Antoinette genannt. In Straßburg und Zabern war sie Gast des Kardinals Louis-René-Édouard de Rohan, der später in der Halsbandaffäre eine Rolle spielte. Die eigentliche Hochzeit folgte am 16. Mai in Versailles. Zum Abschluss der Festlichkeiten wurde am 30. Mai auf dem Pariser Place Louis-Quinze, der heutigen Place de la Concorde, ein Volksfest veranstaltet. Feuerwerkskörper lösten eine Panik aus, bei der 139 Menschen ums Leben kamen. Am französischen Hof. Am französischen Hof erregte die junge Marie Antoinette häufig Kritik. Als erste Hofdame stellte man ihr die sittenstrenge Madame Noailles zur Seite. Marie Antoinette fühlte sich von der älteren Dame bevormundet und nannte sie spöttisch Madame l'Etiquette. Der Prinzessin waren die französischen Gebräuche fremd. Darum vertraute sie fast ausschließlich dem österreichischen Botschafter Graf Mercy Argenteau. Kaiserin Maria Theresia hatte den Grafen als Mentor bestimmt, zugleich sollte er regelmäßig nach Wien berichten. Aus diesem Austausch entstand eine umfangreiche Korrespondenz. Sie beschreibt das Leben der Dauphine von ihrer Hochzeit 1770 bis zum Tod Maria Theresias 1780. In den ersten drei Ehejahren prägten neben Mercy auch drei unverheiratete Töchter des Königs ihr Umfeld, Adelaide, Victoire und Sophie. Die sogenannten Tanten nutzten die gutmütige junge Frau für eigene Intrigen. Ziel ihrer Ränke war vor allem die königliche Mätresse, Madame du Barry, die sie am Hof unerwünscht sehen wollten. Unter diesem Einfluss entwickelte Marie Antoinette eine starke Abneigung gegen Madame du Barry, die Mätresse Ludwigs des 15. Obwohl du Barry viele Verbündete hatte, weigerte sich die Dauphine mit ihr zu sprechen und du Barry durfte ihrerseits kein Wort an die Thronfolgerin richten. Erst nach eindringlichem Rat ihrer Mutter gab Marie Antoinette nach. Etwa zwei Jahre später sagte sie bei einem Empfang in Versailles den Satz: »Es sind heute viele Leute in Versailles.« Diese wenigen Worte blieben der einzige Austausch zwischen beiden Frauen. Später lernte Marie Antoinette Prinzessin Lamballe kennen und sammelte einen eigenen Freundeskreis um sich. Damit löste sie sich allmählich von den Tanten, die ihr diese Unabhängigkeit übel nahmen. Die Dauphine nutzte nun die Freiheiten ihrer Stellung, besuchte Bälle sowie die Pariser Oper und förderte ihren früheren Gesangslehrer, den Komponisten Christoph Willibald Gluck. Leidenschaftlich spielte sie auch das Kartenspiel Faro und verlor dabei immer wieder große Summen. Monatlich gab sie ungefähr 15.000 Livres aus. Diese Verschwendung in einer Zeit weit verbreiteter Not schadete ihrem Ansehen. Königin von Frankreich. Nach dem Tod Ludwigs des 15. im Mai 1774 bestieg das junge Königspaar den Thron. Das Volk reagierte begeistert. Bald darauf geriet Marie Antoinette in Streit mit der österreichfeindlichen Partei. Sie verlangte die Entlassung des Herzogs von Aiguillon und setzte sich für die Rückkehr des früheren Außenministers Choiseul ein. Damit scharte sie dessen Gegner um sich. Die Tanten Ludwigs des 16. verspotteten sie als L'Autrichienne, die Österreicherin. Ihr lockerer Umgang mit der strengen Hofzeremonie empörte viele. Sie verbrachte viel Zeit mit dem Bruder des Königs, dem späteren Karl dem 10. und dessen ausgelassenem Freundeskreis. Bereits in Wien war Marie Antoinette Schülerin des Komponisten Christoph Willibald Gluck, den sie später an der Pariser Oper unterstützte. In Versailles nahm sie weiter Harfenunterricht bei Philipp Josef Hinner aus Wetzlar. Nach 1760 blühte die Harfenmusik in Paris auf. Ihre eigenen Auftritte im Salon trugen dazu bei. Die Geburt eines Thronfolgers ließ lange auf sich warten. Hof und Öffentlichkeit gaben der Königin die Schuld. Schmähschriften unterstellten ihr zahlreiche Affären. Ab dem Herbst 1774 behaupteten weitere Pamphlete sogar Beziehungen zu Frauen, etwa zu ihrer Hofdame Marie-Louise von Savoyen-Carignan. Auch Liebschaften mit Männern wurden ihr nachgesagt, darunter mit dem schwedischen Grafen Hans Axel von Fersen. Bewiesen ist nichts. Gerüchte über eine Zeugungsunfähigkeit des Königs waren falsch. Die Kinderlosigkeit hing mit einer Phimose Ludwigs des 16. zusammen und wurde medizinisch oder durch einen Rat Kaiser Josefs des 2. behoben. Marie Antoinettes Liebe zu Mode und auffälligen Frisuren schadete ihrem Ruf. Sie arbeitete eng mit der Modistin Rose Bertin zusammen. Ludwig der 16. schenkte ihr das kleine Schloss Petit Trianon. Hohe Kosten und der begrenzte Zutritt verärgerten viele Hofleute. Die Freundschaft zur Prinzessin Lamballe kühlte ab. An ihre Stelle trat die einflussreiche Gräfin Polignac, die zahlreiche Verwandte an den Hof brachte. Das galt als skandalös. Gegner der Königin waren nun auch die Tanten des Königs. Der Graf von Provence, der Herzog von Orléans und dessen Kreis im Palais Royal. Kaiser Josef II. Besuchte Frankreich und warnte seine Schwester eindringlich. Er drängte sie, für Nachkommen zu sorgen. Im Dezember 1778 kam Marie-Thérèse Charlotte zur Welt. Da sie kein Sohn war, zog sich die Königin zurück. Mit dem Tod ihrer Mutter Maria Theresia am 29. November 1780 verlor sie eine strenge Beraterin. Die Geburt des Dauphins, Louis-Joseph Xavier François, am 22. Oktober 1781, stärkte ihre Position. Nach dem Tod des ersten Ministers, des Grafen von Maurepas, hätte sie großen Einfluss gewinnen können. Die Familie Polignac gewann weiter Macht. Madame de Polignac setzte Charles-Alexandre de Calonne als Finanzminister durch und übernahm die Erziehung der Königskinder. Später förderte sie Étienne-Charles de Loménie de Brienne. Dessen Scheitern wurde der Königin angelastet. Dem Volk erzählte man, Marie-Antoinette habe gesagt, dann sollen sie Kuchen essen, wenn die Armen kein Brot hätten. Der Satz stammt jedoch schon aus einem Text von Jean-Jacques Rousseau aus den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts und wurde früher anderen Fürstinnen zugeschrieben. Im kleinen Dörfchen beim Petit Trianon spielte die Königin das Leben einer Bäuerin nach. Das empörte Adel und Volk. Um Sparsamkeit zu zeigen, ließ sie sich 1783 in einem schlichten Leinenkleid malen. Daraufhin protestierten die Seidenweber und fürchteten um ihren Absatz. Kurz nach Allerheiligen 1783 erlitt sie eine Fehlgeburt im 3. Monat. Am 27. März 1785 wurde Louis Charles geboren, später Dauphin. Am 9. Juli 1787 kam Sophie Hélène Béatrice zur Welt, die 11 Monate später starb. Marie-Antoinette verspottete bisweilen alte oder unansehnliche Menschen. Ihre Mutter warnte sie, dieses Benehmen könne wertvolle Unterstützer vertreiben. 1785 brach die Halsbandaffäre aus. Obwohl die Königin nicht beteiligt war, hielt man sie wegen ihres Lebensstils für schuldig. Bei einem Theaterbesuch wurde sie ausgebuht. Daraufhin änderte sie ihr Verhalten. Sie verzichtete auf Luxus, verbot Glücksspiele, entließ Günstlinge und mied Bälle sowie Empfänge. Stattdessen widmete sie sich der Familie und führte ein stilleres Leben. Französische Revolution. 1789 änderte sich das Leben von Marie-Antoinette grundlegend. Am 4. Juni 1789 starb ihr ältester Sohn. Frankreich litt unter einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, über die die Generalstände beraten sollten. Der dritte Stand erklärte sich zur Nationalversammlung und löste damit den Beginn der Französischen Revolution aus. Am 5. und 6. Oktober 1789 stürmten Revolutionäre das Schloss Versailles. Sie zwangen die königliche Familie, nach Paris in den Tuilerienpalast umzuziehen. Marie-Antoinette fühlte sich dort hilflos und isoliert. Sie suchte Unterstützung bei Freunden außerhalb Frankreichs, darunter Mercy, Fersen und Louis-Auguste Le Tonnelier de Breteuil. Im Frühjahr 1790 entstand daraus die Verschwörungstheorie vom österreichischen Komitee. Sie behauptete, Marie-Antoinette schleiche sich nachts verkleidet aus den Tuilerien, um im Bois de Boulogne mit Gegnern der Revolution Pläne zu schmieden. Die Girondisten griffen diese Erzählung 1792 auf und nutzten sie als Kern ihrer Propaganda für einen Krieg gegen Österreich. Nach dem Sturz der Monarchie verlor die Geschichte an Bedeutung. Am 20. Juni 1791 versuchte die königliche Familie aus Paris zu fliehen. Graf Hans Axel von Fersen organisierte die Flucht nach Varennes. In Varennes erkannte man den König und nahm ihn fest. Unter Bewachung wurde die Familie nach Paris zurückgebracht. Am 25. Juli 1792 veröffentlichte Karl Wilhelm Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, auf Bitten Marie-Antoinettes das Manifest des Herzogs von Braunschweig. Darin drohte er mit Gewalt und mit der Zerstörung von Paris, falls der königlichen Familie etwas geschehe. Die Bevölkerung reagierte empört. Am 10. August stürmten Bürger die Tuilerien und brachten die Familie in den Tempel, eine ehemalige Festung des Templerordens. Dort blieb sie streng bewacht, hatte jedoch noch begrenzten Kontakt zur Außenwelt. Der untätige König überließ die Verhandlungen seiner Frau. Marie-Antoinette hatte wenig politische Erfahrung und erhielt nur unsichere Informationen aus dem Ausland. Ein klarer Kurs fiel ihr deshalb schwer. Ihre Haltung nach der Rückkehr aus Varennes beeindruckte Antoine Barnave, ein führendes Mitglied der Feuillance und der Konstitutionellen Partei. In ihrem Namen nahm er Kontakt zu ihr auf. Rund ein Jahr lang stand Marie-Antoinette in engem Austausch mit Mercy und mit ihrem Bruder, Kaiser Leopold II. In geheimen Botschaften bat sie die Herrscher Europas um eine bewaffnete Intervention gegen die Revolution. Sie erkannte, dass die Partei Barnaves bald den radikalen Republikanern unterliegen würde und drängte immer eindringlicher. Die Gespräche zogen sich hin. Am 1. März 1792 starb Leopold II. Sein Nachfolger wurde Franz II. Marie Antoinette fürchtete, dass der neue Kaiser keine Hilfe wagen würde. Während der Gefangenschaft erkrankte ihr Sohn. Am 21. Jänner 1793 wurde Ludwig XVI. Nach einem Prozess vor dem Nationalkonvent hingerichtet. Freunde wie Jarjajes, Toulon, Lepitre und vor allem Baron de Batz organisierten mehrere Befreiungsversuche. Baron de Batz hatte bereits am 21. Jänner 1793 versucht, den König zu retten. Nun wollte er mit Unterstützung von Jean-Baptiste Michonis, einem Inspektor der Gefängnisse, auch Marie Antoinette befreien. Es kam sogar zu Verhandlungen mit Georges Danton über ihre Freilassung oder einen Austausch. Die Behörden nahmen ihr zunächst den Sohn und trennten sie später von ihrer Tochter und von Madame Elisabeth, der Schwester des Königs. Am 1. August 1793 brachte man Marie Antoinette in das Gefängnis der Conciergerie. Prozess und Hinrichtung. Am 1. August 1793 kam Marie Antoinette in die Conciergerie, die damals als Gefängnis diente. Am 14. Oktober desselben Jahres begann der Prozess gegen sie. Die Revolutionäre nannten sie Witwe Capet, in Anlehnung an Hugo Capet, den Stammvater der französischen Könige. Claude Chauveau-Lagarde und Guillaume-Alexandre Tronson du Coudray übernahmen ihre Verteidigung. Die Anklage von Antoine Quentin Fouquier-Tinville lautete auf Hochverrat und Unzucht. Die Geschworenen erklärten sie einstimmig für schuldig und verurteilten sie zum Tod. Die Hinrichtung fand am 16. Oktober 1793 statt. Um 12 Uhr mittags wurde Marie Antoinette auf dem Revolutionsplatz enthauptet, dem heutigen Platz der Eintracht. Der Maler Jacques-Louis David fertigte eine Zeichnung an, die sie auf dem Henkerskarren während der Fahrt zur Guillotine zeigt. Er beobachtete die Szene aus einem Fenster. Augenzeugen berichteten, sie habe noch geblinzelt, als der Scharfrichtergehilfe den abgetrennten Kopf hochhielt und schlug. Man verscharrte ihren Leichnam in einem Massengrab nahe der heutigen Kirche La Madeleine. Daran erinnert heute die Chapelle Expiatoire. Mehr als 20 Jahre später wurde der Körper exhumiert. Ein Strumpfband half bei der Identifizierung. Danach bestattete man Marie Antoinette neben ihrem Gatten in der Kathedrale von Saint-Denis, der traditionellen Ruhestätte der französischen Könige, etwa 10 Kilometer nördlich von Paris. Historische Bewertung. Biografinnen und Biografen bewerten Marie Antoinette sehr unterschiedlich. Schon zu ihren Lebzeiten warf man der Königin vor, Ludwig XVI. Beeinflusst zu haben. Er gilt vielen als schwacher Herrscher. Kritiker meinen, sie habe heimlich jeden Kompromiss mit dem dritten Stand verhindert. Der britische Historiker Eric Hobsbawm nannte sie eine hirnlose und verantwortungslose Frau. Albert Soboul leitete das Institut für die Geschichte der Französischen Revolution an der Sorbonne. Er beschrieb Marie Antoinette als hübsch, frivol und unklug. Ihr sorgloser Lebensstil habe das Ansehen der Monarchie geschwächt. Soboul warf ihr außerdem vor, sie habe gemeinsam mit ihrem Ehemann in den Jahren 1791 und 1792 fremde Mächte zum Krieg gegen das revolutionäre Frankreich angestiftet. Das Paar habe gehofft, eine Niederlage der Revolution würde ihre Herrschaft retten. Antonia Fraser zeichnet in ihrer Biografie aus 2006 das Bild einer Frau, die von ihrer Rolle überfordert war und die Zeichen der Zeit übersah. Der Historiker Ambrogio Cajani sieht das lange verbreitete Bild der Königin als degenerierte Landesverräterin, als Ergebnis einer Allianz aus Patriotismus und Frauenfeindlichkeit. Seiner Ansicht nach war Marie Antoinette nur eine Geisel des franco-habsburgischen Bündnisses. Ihr ausgeprägter Sinn für Freundschaft und Familie habe sie daran gehindert, eine eigene politische Linie zu entwickeln. Leonhard Horowski meint, man könne der Königin vor allem mangelnden Respekt vor Traditionen und einzelne ungeschickte Personalentscheidungen vorhalten. Die mächtigen Höflinge und große Teile der Bevölkerung hätten jedoch einen Sündenbock für die Schwächen des alten Regimes gesucht. Da der gängige Königskult und der ruhige Charakter von Ludwig dem 16. ihn selbst schützten, sei seine Ehefrau zur wichtigsten Hassfigur geworden. Marie Antoinette als Figur in Literatur, Film und darstellender Kunst. Stefan Zweig zeichnete in seiner romanhaften Biografie Marie Antoinette, Bildnis eines mittleren Charakters aus 1932, das Bild einer durchschnittlichen Frau ohne besondere Begabungen. Nach seiner Darstellung war sie unbedacht und eher passiv. Verantwortung übernahm sie kaum, weil sie nur selten ihre enge und luxuriöse Umgebung verließ. Zugleich betont Zweig, dass Sturz, Leid und Demütigungen sie später zu einer mutigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeit reifen ließen. Er schrieb: Marie Antoinette war weder die große Heilige des Royalismus noch die Dirne der Revolution, sondern ein mittlerer Charakter, eine eigentlich gewöhnliche Frau, nicht sonderlich klug, nicht sonderlich töricht, die Durchschnittsfrau von gestern, heute und morgen. Im Tafelservice berühmter Frauen, das Vanessa Bell und Duncan Grant 1934 gestalteten, erhielt Marie Antoinette einen eigenen Teller. Sofia Coppola nahm für ihren biografischen Spielfilm Marie Antoinette aus 2006 das Porträt von Antonia Fraser zum Vorbild. Ihr sei nie bewusst gewesen, wie jung Marie Antoinette und Ludwig der 16. tatsächlich gewesen seien. Zwar habe sie die gängigen Klischees über den verschwenderischen Lebensstil am Hof von Versailles gekannt, doch erst später habe sie erkannt, dass die beiden im Grunde als Teenager die Verantwortung dafür trugen, Frankreich durch eine äußerst instabile Epoche zu führen. Das war Einschlafen mit Biografien, dein Podcast zum Einschlafen.